In einer Zeit, in der die Männer der Gesellschaft zunehmend verweichlichen, sorgt Männercoach Pascal Maximilian dafür, Jungs wieder in ihre wahre Männlichkeit zu bringen. The Classy Man Podcast. Der Level Up für Champs im Bereich Männergesundheit, Mindset und Frauenwelt.
So, hallo Andreas, wieder mal herzlich willkommen im The Classy Man Podcast. Heute wollen wir uns über das Thema Progesteron unterhalten. Viele Männer, die begeben sich an Testosteronersatztherapie oder machen das Ganze eigenständig und reden immer nur über Testosteron hier, Testosteron da, aber keiner spricht so wirklich über Progesteron. Und deswegen wollen wir heute da mal ein bisschen zu dem Thema aufklären. Und ja, dann übergebe ich mal zu dir.
Freut mich, Pascal, mal wieder ein Video mit dir zu machen. Ja, Thema Hormone. Die Problematik bei den Hormonen ist, wie du völlig richtig gesagt hast, dass wir uns vielleicht auch aufgrund von YouTube-Videos, aufgrund von vielen falsch verstandenen, selbsternannten Spezialisten, es wird zu stark sich konzentriert, nach dem Motto immer etwas mehr desselben, auf Testosteron. Völlig richtig. Wenn ich an einem Hormon eine Veränderung vornehme, Hormone sind ja Botenstoffe, die steuern unseren Körper, genauso wie Neurotransmitter, wie Insulin. Insulin steuert den Blutzuckerspiegel. Somit gibt es Peptidhormone, Steroidhormone, es gibt halt Dopamin, Serotonin, Neurotransmitter. Genauso steuert Testosteron einen Teil als Steroidhormon, als primäres männliches Steroid, also als Androgen, was nicht ganz stimmt, weil Frauen haben zum Beispiel 6-mal mehr Androgene wie Östrogen im Blut. Also schon die Definition stimmt nicht ganz. In der Endokrinologie stimmen einige Dinge nicht so ganz, wie in der Medizin insgesamt. Aber wenn wir es zum Beispiel mit chronischen Entzündungen zu tun haben, dann verwechseln viele Männer das und auch viele Ärzte leider Gottes mit einem Testosterondefizit. Das ist aber kein Testosterondefizit, sondern die Evolution verträgt keine hohen Androgenspiegel innerhalb einer chronischen Entzündung. Und heute gibt es sehr, sehr viele, auch junge Männer, mit einer chronischen Entzündung. Und auch im Alter ist es so, dass im Alter neigen wir natürlich vermehrt zu entzündlichen Prozessen. Warum? Weil die Nebennierenrinde ihre Leistung mit der Zeit verliert und nicht mehr so viel Cortisol bildet. Deswegen steigen natürlich auch durch die chronischen Erkrankungen, die im Alter auch zunehmen, immer mehr die Entzündungen. Und dadurch kommt natürlich das Cortisol im Hintertreffen. Aber im jungen Mann ist es so, dass Männer mit chronischen Entzündungen in den Zähnen, im Darm, in den Gelenken, nichts zu lachen haben. Weil Östrogene entstehen über die Aromatase, das wissen die meisten, die uns zuhören, ja? Ja. Hoffentlich, entstehen aus dem Testosteron, und zwar im entzündlichen Gewebe. Das bedeutet, in einem entzündlichen Bindegewebe oder überhaupt im entzündlichen Gewebe ist die Aromatase, die also aus Testosteron das Estradiol macht, besonders aktiv. Und die Nebennierenrinde kompensiert es im Alter. Also wenn man zum Beispiel ablesen möchte, ob ein Organismus, ein Mann, eine hohe Stressbelastung hat, ob das vielleicht die Grundlage ist für das niedrige Testosteron oder auch für die Befindlichkeitsstörung, für die Leistungsminderung, für das nachlassende Energieniveau im Bett, innerhalb der Arbeitssituation oder auch im Fitnessstudio, dann kann man das sehr schön ablesen an dem Verhältnis, also an der Ratio zwischen dem DHEA, sollte auch jeder kennen, Dehydroepiandrosterendion, Nebennierenrindenandrogen, ganz wichtiges Androgen, und dem Cortisol. Und deswegen, worauf ich hinaus möchte, ist das gerade, was du auch gesagt hast, einleitend, dass Progesteron eine ganz wichtige Rolle spielt, aber auch das DHEA. Also Botschaft ist, Testosteron, ein wichtiges männliches Geschlechtshormon, das aber auch bei den Frauen genauso wichtig ist, aber es ist nicht der Schlüssel zur Glückseligkeit und zur Leistungsfähigkeit schlechthin.
Kannst du noch ein bisschen auf das Progesteron eingehen? Was macht das genau im Körper?
Also Progesteron ist ja im Wesentlichen innerhalb der Steroidhormonbildungskaskade entstehen ja die Hormone in einer Hierarchie, in einer Kaskade. Das erste, was entsteht, ist ja das Pregnenolon, und zwar in den Mitochondrien. Die Mitochondrien, kennt jeder Sportler oder sollte er kennen, sind die Kraftwerke unserer Zelle. Hier entsteht ATP. Ohne ATP geht in unserem Körper gar nichts. Aber zurück zu der Steroidhormon-Biosynthese. Da ist es wichtig zu verstehen, erst entsteht aus dem Cholesterin innerhalb der Mitochondrien das Pregnenolon. Aus Pregnenolon entsteht dann Progesteron, 17-Alpha-Hydroxyprogesteron, dann geht es weiter zu DHA, zu Testosteron, zu Östradiol, dann wird es wieder abgebaut. Und das ist im Prinzip ein Hormon, das hier vor dem Testosteron gebildet wird, innerhalb dieser Kaskade. Und früher hat man das beim Mann eigentlich nicht wirklich berücksichtigt. Man hat nicht gewusst, dass Progesteron anxiolytisch wirkt, also angstlösend. Man hat nicht gewusst, dass Progesteron zum Beispiel das wesentliche Hormon ist, das unseren Blutzucker stabilisiert. Das hat man jahrzehntelang überhaupt nicht gewusst, dass Progesteron, gerade bei Steroidverwendern, wenn innerhalb durch des Eingriffs, wenn ich jetzt von außen Testosteron zuführe, dann ist es ja primär logisch, dass aus Cholesterin in den Mitochondrien als ersten Schritt, ja, über das Cytochrom-P450-ISO-Enzym der Leber, logischerweise weniger Pregnenolon gebildet wird. Und aus Pregnenolon entsteht weniger 17-Alpha-Hydroxyprogesteron. Und wenn ich dann nachher viel Testosteron habe, das vielleicht noch aromatisiert, das Progesteron aber nicht mithalten kann, dann kommen solche Dinge wie erektile Dysfunktion, kognitive Einschränkungen, Abnahme der Libido, Abnahme der sexuellen Leistungsfähigkeit. Und was viele Männer spüren, eine schwächere Erektion. Viele, die in meiner Sprechstunde vorstellig werden, die sind nicht komplett mit einer Erektionsstörung, dass es gar nicht mehr geht, belastet, sondern die sind belastet in einer schwächeren Erektion. Und das führt natürlich wiederum zu einer Schwellkörperdysfunktion. Das ist immer der erste Gedanke, den ich habe. Wie geht es dem Schwellkörper? Aber der Schwellkörper wird gesteuert durch seine Blutgefäße, durch die Hormone. Und da spielt das Testosteron und vor allem auch das Dihydrotestosteron eine wichtige Rolle, aber auch das Progesteron. Progesteron erhöht zum Beispiel Dopamin. Viele Bodybuilder leiden immer unter zu wenig Dopamin. Oder nicht ausreichend Serotonin. Das ist auch etwas, was durch die Gabe von Testosteron immer wieder passiert. Wir nehmen Testosteron, dosieren das logischerweise, so sind wir halt immer tendenziell, das sind ja alle Spaßvögel, dosieren das ein bisschen zu hoch und dadurch steigern wir die Enzyme, die unsere wichtigen Neurotransmitter, Dopamin, Serotonin ist in aller Munde, ja, die bauen wir durch hohe Testosteronspiegel schneller ab, weil wir die Enzyme hochregulieren. Ein hoher Testosteronspiegel sorgt dafür, dass wir, ich nenne die beiden jetzt Enzyme mal COMT und MAO, Katechol-MAO-Methyltransferase, Monoaminooxidase, gleich wieder vergessen, die sorgen dafür, dass wir Dopamin und Serotonin abbauen. Aber nur dann, wenn unser Progesteron nicht Schritt halten kann. Aber unser Progesteron haben wir ja schon mehr oder weniger erniedrigt, allein durch die Gabe von externem Testosteron.
Was würdest du da jetzt generell empfehlen, wenn bei einem Mann das Progesteron niedrig ist? Also
Zunächst einmal ein Sportler, ein junger Mann, ein Athlet, wer auch immer, der mit dem Gedanken spielt, Anabole, androgene Steroide, in der Basis ist es ja meistens das Testosteron, was als grundlegendes Steroid eingesetzt wird, ist ja das, mit dem die meisten sich relativ sicher fühlen. An Trenbolon trauen sich glücklicherweise die wenigsten direkt dran, wobei es auch die Kandidaten gibt, die aber meistens ziemlich auf die Nase fallen, das wird auch gleich mal vorausgeschickt. Es ist so, man sollte auf gar keinen Fall eine Entzündung haben. Es muss gewährleistet sein, dass diese Person keine Entzündung hat. Weil bei chronischen Entzündungen haben wir folgendes Problem. In den ersten Tagen einer Entzündung wird Cortisol über CRH, also Hypothalamus, ausgeschüttet. CRH heißt Corticotropin-Releasing-Hormon. Das Corticotropin-Releasing-Hormon steuert den Hypophysenvorderlappen. Und der Hypophysenvorderlappen sezerniert ACTH, hat auch schon mal jeder gehört, adrenokortikotropes Hormon. Das steigert in der Nebennierenrinde, in der Zonula glomerulosa, die Bildung und Ausschüttung von Glukokortikoiden, also zum Beispiel dem Cortison, das dann nachher wieder aktiviert werden muss durch die 11-Beta-Hydroxysteroide-Dehydrogenase in Cortisol, also aktiv. Cortison inaktiv, ja, kann man nicht viel mit anfangen bei Entzündungen, sondern Cortisol muss aktiviert werden durch ein Enzym. Und da greifen Steroide auch an. Das heißt also, wenn jemand eine chronische Entzündung hat und er nimmt Steroide wie Testosteron oder noch schlimmer, Trenbolon, dann forciert der seine chronische Entzündung. Deswegen geht es den Jungs, die mit Trenbolon arbeiten, kann man ja machen, aber man muss es halt verstehen. Und das ist ja genau das Problem, wir verstehen es halt nicht. Muss man darauf achten, dass der keine Entzündung hat. Und wenn irgendwelche Entzündungen im Körper bestehen, vor allem diese Silent Inflammation, ja, dann explodiert die natürlich durch die Gabe von Androgenen aufgrund der Verminderung der 11-Beta-Hydroxysteroide-Kinase. Und der zweite ganz wichtige Punkt, den wir berücksichtigen müssen, das Cortisol bei einer Entzündung steigt nur die ersten 3 Wochen. Nach den 3 Wochen fällt es ab. Und zwar unter die Werte vom Normalen. Und wenn dann noch ein Steroid, wie zum Beispiel ein Trenbolon kommt, oder ein Testosteron oder seine Derivate, ja, dann binden die ja nicht nur an den androgenen Rezeptor als intranukleären Transkriptionsfaktor mit verschiedenen Ligandenbindungsdomänen, sondern er bindet eben auch, das Testosteron bindet eben auch an den Glukokortikoidrezeptor. Und damit verdrängt es partiell als partieller Agonist, ja, Cortisol ist ja ein Agonist für den Glukokortikoidrezeptor, ein funktioneller, natürlicher Ligand. Aber Testosteron ist ein partieller Agonist. Das heißt, das Testosteron bindet ebenfalls an den Glukokortikoidrezeptor. Und was ist das Ergebnis? Testosteron und Cortisol konkurrieren am Rezeptor. Und dadurch habe ich eine schlechtere Cortisolwirkung. Und Entzündungen gehen immer weiter, wie ein unterirdischer Schwelbrand. Und das ist nicht gut, weil je mehr Entzündungen wir haben, desto mehr wandeln wir nachher unser Testosteron, das wir irgendwann zuführen, klar, weil irgendwann werden wir symptomatisch. Ja? Irgendwann kommt auch mal der naivste Hausarzt, der dümmste Endokrinologe auf die Idee, dass dem Mann Testosteron tatsächlich fehlt. Jetzt geben wir Testosteron, kennen die Geschichte aber nicht, wissen, dass dieser Mensch eine chronische Entzündung hat, eine Silent Inflammation. Und dann wird auf einmal diese chronische Immunerkrankung oder diese Autoimmunerkrankung, die entsteht, oft weil derjenige nicht berücksichtigt hat, dass er im Rahmen von chronischen Entzündungen auf keinen Fall mit Androgenen arbeiten darf. Erst muss die chronische Entzündung aufgespürt werden und dann können wir mit Androgenen arbeiten.
Ich höre zum Beispiel auch immer wieder von Sportlern von so einer sogenannten Testosteron-Lethargie. Kann das damit zusammenhängen mit dem, was du gerade erzählt hast?
Die Testosteronlethargie ist natürlich ein Erklärungsversuch, ja, wie man sich biochemische, metabolische Prozesse erklären kann. Testosteronlethargie kommt durch verschiedene Dinge, verschiedene Stoffwechselstörungen. Wir brauchen zum Beispiel Cortison lebensnotwendig. Ohne Testosteron als Beispiel können wir leben. Wir können ohne Testosteron ein Leben lang gut leben. Wir fühlen uns nicht gut. Ja. Wir sind natürlich nicht so leistungsfähig, wir sind in weiten Teilen nicht so potent. Auch haben wir Probleme mit dem Blutzuckerspiegel. Wir werden Probleme haben mit Osteoporose, Muskelschwund. Aber ohne Cortisol können wir nur 2 bis 3 Tage leben. Das heißt also, wenn wir hier am Glukokortikoidrezeptor eine Veränderung, eine verminderte Glukokortikoidreaktivität durch die Androgene am Rezeptor hervorrufen, dann ist die Cortisolwirkung zu schwach und wir fühlen uns nicht gut. Cortisol ist ein Wohlfühlhormon, ganz wichtig. Natürlich immer im Rahmen dessen, wie hoch es gebildet wird, ja, und wie stark das es dann wird. Ja. Aber wenn wir mit der hohen Gabe, mit der starken, ständigen Überdosierung durch Androgene unseren Glukokortikoidrezeptor verändern oder auch durch Umweltschadstoffe, dann fühlen wir uns nicht gut. Weil die Leute, die ich persönlich jetzt in meiner Sprechstunde erlebe, die morgens nicht aus dem Bett kommen, die ständig mit irgendwelchen Wehwehchen zu kämpfen haben, die mit Depressionen zu kämpfen haben, das sind nämlich genau die, die zu wenig Cortisol haben. Wenn das Verhältnis von DHA zu Cortisol nicht mehr stimmt, ja, dann haben wir ein großes Problem, vor allem im Alter. Weil unsere Gene sind zu keinem Zeitpunkt der Evolution auf ein gesundes, leistungsfähiges Alter positiv selektioniert worden. Das heißt, eigentlich sind wir früher, noch vor vielleicht 1000 Jahren, mit 25 gestorben. Und die menschliche Evolution geht seit Millionen von Jahren. Das bedeutet eigentlich, ein Alter von 30, 35 Jahren bringt mit sich, dass sich die Hormone verändern. Und mit der Veränderung der Hormone verändert sich die Leistungsfähigkeit. Und es gab noch nie eine Zeit in der Evolution, wo die alten Männer diejenigen waren, die potentesten waren. Es waren immer die Jungen. Ja. Die Natur spielt mit dem jungen Organismus, mit dem jungen Lebewesen, nicht mit dem alten. Mit einem alten Baum, den begießt keiner mehr. Eine alte Blume will keiner mehr haben. Also, wenn wir ins Alter kommen, dann dürfen wir bitte nicht so naiv sein und glauben, wir können mit einem einzigen Rädchen, nämlich Testosteron, Enanthat aus der deutschen Apotheke, vom Arzt verordnet, könnten wir das Problem quasi lösen. Wenn, dann muss man natürlich die Vielseitigkeit und die Vielschichtigkeit betrachten. Chronische Entzündungen und der Egoismus unseres Immunsystems. Das heißt, Egoismus, Immunsystem, was will ich damit sagen? Wenn wir ein immunologisches Problem haben, eine chronische Infektion haben, eine chronische Entzündung haben, dann ist unser Immunsystem so egoistisch und fährt zu Kosten oder zugunsten vom Cortisol das Testosteron runter. Koste es die Libido, koste es die Erektionsfähigkeit, koste es jegliches Maß an Muskelmasse, alles völlig uninteressant. Wenn wir eine chronische Entzündung im Körper haben, dann fährt dieses System die Androgene runter. Und wenn ich dann von außen, weil ich es halt nicht weiß, weil ich die Mechanismen nicht verstehe, mit Androgenen arbeite, dann wird die Grundproblematik schlimmer. Und genau hier kommt das Progesteron zum Tragen. Weil das Progesteron kann protektiv wirken. Progesteron kann eingreifen in die zu starke Aromatase-Reaktion vom Testosteron. Progesteron kann, wir hatten uns über Testosteron, was hast du, wie hast du es genannt? Testosteron,
Lethargie.
Depression, Testosteron-Lethargie.
Genau, ja.
Da ist es immer ein Problem zwischen dem Serotonin und dem Dopamin. Und Progesteron zum Beispiel steigert die Serotoninbildung im Gehirn. Energie, sexuelles Verlangen wird in weiten Teilen durch Serotonin gebildet. Gewichtszunahme, Müdigkeit, Depression, erektile Dysfunktion. Das finden wir häufig, gerade im Gegensatz zum Dekadik. Das kennen wahrscheinlich auch viele, die unsere Videos schauen oder die dir zuhören, ja. Das Dekadik hat nichts mit dem Progesteron zu tun. Da gibt es andere Mechanismen, die da entscheidend sind. Der Decadorabolin, also Nandrolon-Decanoat oder Nandrolon-Phenylpropionat einsetzen. Das ist ja ein Progestin-Derivat, ist genauso wie Brennolon auch. Ja. Auch zu hohe Progesteronwerte will ich jetzt gar nicht verhehlen. Machen natürlich Probleme mit der Libido, führen zu Problemen mit der Erektionsfähigkeit. Aber worauf ich hinaus möchte, was für mich wichtig ist zu vermitteln, dass Leute verstehen, wenn ich Testosteron nehme, dann muss ich die anderen Hormone zumindest regelmäßig kontrollieren. Also ich sage es nochmal, Pregnenolon, Progesteron, Androstenedion, Androstenediol, DHA, Testosteron, Östradiol. Vor allem auch DHT, ganz wichtig. Auch DHT wird oft gerne vergessen. Es stimmt man auch nicht so gerne, weil es halt lange dauert, weil es gefriergetrocknet ins Labor geschickt werden muss und alles so Parameter. Ja. Aber im Großen und Ganzen wichtig ist, vergesst euer Progesteron nicht. Progesteron, der Bodybuilder hat ja oftmals Probleme mit der Stabilisation des Blutzuckerspiegels. Ja. Da wird ja viel gemacht. Da gibt
Ja.
man Berberin, da gibt man dann teilweise arbeitet man mit Zimt, um die hohen Blutzuckerspiegelschwankungen ein bisschen auszugleichen. Das muss eigentlich nicht sein, weil das macht das Progesteron.
Wenn ich jetzt zum Beispiel als Laie da den Verdacht habe, da stimmt irgendwas nicht und ich möchte zum Arzt gehen und das messen lassen, erstmal zu welchem Arzt sollte man da gehen und welche Werte sollte man ihm nennen, weil der Arzt, der macht ja dann immer gerne so, was er möchte und dann hat man am Ende irgendwelche Werte gemessen, die einem dann irgendwie gar nichts bringen.
Die gesamte Low-Testosteron-Situation ist sowohl von den Betroffenen, von den Sportlern, aber auch von den Ärzten völlig falsch verstanden worden. Nach den Leitlinien, da gebe ich dir völlig recht, was wird bestimmt? Testosteron, freies Testosteron mit viel Glück noch SHBG. Östradiol, sagt man, ist ja ein weibliches Geschlechtshormon, ist ja lächerlich, ist unglaublich, das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ich kann das überhaupt gar nicht begreifen, wie man so naiv sein kann, bei einem Mann das Östradiol nicht bestimmen zu lassen, vor allem wenn er auch eine Gynäkomastie hat, und dann zu glauben, wenn ich dem im Falle von einem Low Testosteron dann einfach nur das Testosteron zuführe, dann wird sich die Gynäkomastie und die Fettleibigkeit, ja, der Fettansatz in den Hüften und hier in der Brust wird sich ein Wohlgefallen auflösen. Das ist ja schon vom Gedanken her völlig absurd. Ja. Also wichtig ist, man muss sich informieren. Zum Beispiel über Videos oder Podcasts wie bei dir oder auch bei mir, muss ich eine Liste machen. Was möchte ich erreichen? Möchte ich Testosteron bekommen oder möchte ich die Ursache erfahren? Wenn ich die Ursache für mein Low Testosteron, das würde ich jedem Mann raten, erfahren möchte, dann muss ich ganz klar wissen, wie gehe ich vor. Ich mache mir eine Liste. Ich bin mir im Klaren darüber, dass der Arzt erstmal ein Dienstleistungserbringer ist. Er bringt mir innerhalb eines Systems die billigste, die einfachste und die ökonomischste Dienstleistung. Das ist aber nicht das, was du möchtest. Also musst du bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen, muss ich leider so sagen. Ja? Und dazu muss man eben auch die richtigen Laborparameter bestimmen. Wie bereits gesagt, ich teste auf Entzündungsfaktoren, HCRP, Tumor Necrose Faktor Alpha, Interleukin 4, Interleukin 6, Interferon Gamma. Das wäre also die Basis. Ja. Dann vielleicht gleich noch merken, Cholesterin. Uninteressant. Interessant wäre im Prinzip das oxidierte Cholesterin. Das Malonyl, Dehyd, LDL, also MDA, LDL. Das wäre ein interessanter Parameter. Und dann natürlich die Hormone, die wir jetzt gerade bestimmt haben oder die wir schon besprochen haben. Pregnenolon bitte als Sulfat, Progesteron. DHEA als Sulfat, Estradiol, 17-Beta-Estradiol, vielleicht wenn er Schleimhautprobleme hat, wenn er es mit dem Magen zu tun hat, wenn er Gelenkprobleme hat, bitte auch Estriol untersuchen lassen, weil das ist Schleimhauthormon, das sich quasi aus dem 17-Beta-Estradiol bildet. Gibt ja drei verschiedene Estradiolformen. Und wenn er Probleme hat mit Magenschleimhaut, Darmschleimhaut, Gelenkprobleme, bitte auch nicht nur 17-Beta-Estradiol, sondern Estrion bestimmen lassen. Und wie gesagt, DHEA als Sulfat. Und wenn man es ganz gut machen möchte, wenn man für sich selbst, kann jeder für sich selbst testen. Wenn du morgens aufwachst und du kommst eher nicht gut aus dem Bett, also der Tag beginnt mit dem Augenöffnen, raus aus dem Bett und anfangen, arbeiten, Leistung zu bringen, wenn das nicht geht, dann liegt irgend hier mit großer Wahrscheinlichkeit ein Cortisolproblem zugrunde. Und wenn ich daraufhin Testosteron gebe oder daraufhin dann DHA gebe, dann verschlimmere ich die Situation jedenfalls.
Ja,
Und
die
dann ganz
Frage, die
wichtig.
wahrscheinlich kommen wird, zwecks Progesteron einfach einnehmen, nehme ich die mal vorne weg. Würdest du das empfehlen in dem Fall?
Auf keinen Fall. Bei einer Hormon-Replacement-Therapie gibt es im Internet, die Grundlagen werden nicht diskutiert, weil sie von denjenigen, die sie diskutieren, nicht verstehen. Aber es wird immer wieder diskutiert, man kann es auf YouTube sehen, dass manche ausrangierte Bodybuilder oder ausrangierte Coaches darüber diskutieren, ohne es verstanden zu haben, ob man nicht Testosteron mit Nandrolon kombinieren soll. Ja? Ist genau der Grund. Ist genau der Grund. Aber den Grund verstehen sie nicht, weil sie die Biochemie dahinter nicht verstehen. Das ist genau der Grund, was man bei einer Hormon-Replacement-Therapie tatsächlich überlegen kann, ob man Testosteron kombiniert mit DHA, ob man Testosteron kombiniert mit Pregnenolon oder ob man Testosteron kombiniert mit einer geringen Dosierung, 50 Milligramm die Woche vielleicht von einem Nandrolon-Decanoat. Das könnte man machen. Oder Testosteron kombinieren als Gel, sowieso die beste Form. Hormone Replacement Therapie eigentlich immer transdermal. Wenn man Testosteron substituiert, dann ist es so, was man verstehen muss: Es gibt nicht dieses Problem der Wirkstoffspiegelschwankungen. Wir haben eine, haben wir uns letztes Mal schon darüber unterhalten, aber ich sage es gerne nochmal, weil ich immer das Gefühl habe, dass es kaum verstanden wird. Wir haben einen zirkadianen Rhythmus. Das bedeutet, wir haben morgens hohe Testosteronwerte, wir haben morgens hohe Cortisolwerte, hat auch wieder evolutionsbiologische Gründe. Wir sind morgens aus der Höhle gekrochen, waren morgens auf der Jagd, haben morgens Kriege geführt, nicht abends, weil da gab es kein Licht, da hatten wir noch keine Taschenlampen. Deswegen war das alles morgens. Unsere Aktivitäten haben sich auf den Morgen mehr oder weniger beschränkt. Deswegen haben wir morgens hohe Testosteronwerte. Und wir haben abends niedrige Testosteronwerte. Und wenn wir jetzt einen Fehler machen, was leider viele machen, was auch aufgrund der Applikationsform, der Darreichungsform der Steroide gar nicht geht, wenn ich ein Enantal spritze, muss ich eigentlich sagen, falsch. Wenn ich ein Cypionat-Testosteron spritze, eigentlich falsch. Warum? Weil ich eine Darreichungsform eigentlich finden müsste. Ich rede jetzt von der Theorie, Praxis. Eigentlich nur durch Testogen zu realisieren ist. Wir bräuchten morgens hohe Testosteronwerte und abends niedrige Testosteronwerte. Und warum? Weil der Androgenrezeptor, da werde ich vielleicht auch noch ein Video zu machen, der Androgenrezeptor, wenn der ständig stimuliert wird, dann kommt es hier zu einer Veränderung. Es gibt ja Koaktivatoren des Androgenrezeptors und es gibt Regulatoren, also Koregulatoren und Koaktivatoren am Androgenrezeptor. Das können vor allem Chemieabfälle sein, das können toxische Xenobiotika sein, das kann aber auch ein SARMs zum Beispiel sein, das als Koaktivator vom Androgenrezeptor die Wirkung verstärkt. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben einen Schlüssel, der schon etwas älter ist, der schon ein bisschen rostet. Wir haben ein Schloss, das schon ein bisschen älter ist und auch ein bisschen rostet. Ja. Das wäre der ältere Athlet, der Steroide verwendet. Ja. Der muss viele Steroide verwenden, der muss viel Kraft aufbringen, damit er den Schlüssel in das Schloss reinkriegt. Jetzt gebe ich einen Koaktivator, ist Karamba und schwupps geht der Schlüssel rein. So kann man sich's vorstellen. Das heißt, die Ligandenbindungsdomäne. Wir haben ja am Androgenrezeptor zwei Regionen. Wir haben eine Ligandenbindungsdomäne, wo der Ligand das Testosteron dann bindet oder alle anderen Androgene. Und wir haben eine DNA-Bindungsdomäne. Das heißt, die Ligandenbindungsdomäne wird gebunden, das Androgen bindet daran, wird in den Kern transportiert. Im Kern wird die DNA quasi abgelesen. Das nennt man Translation, ja. Und je stärker der Androgenrezeptor stimuliert wird an der Ligandenbindungsdomäne durch die natürliche Ligandtestosteron, desto stärker ist auch die Translation, die Transkription durch die Messenger-RNA. Es wird eine Messenger-RNA gebildet, das ist die Abschrift der DNA von dem kleinen Stückchen. Es wird dann nicht immer die ganze DNA kopiert, ja, oder translatiert. Immer nur ein kleines Stückchen translatiert. Und das wird dann an den Ribosomen in Proteinbiosynthese umgesetzt. Und je stärker der Androgenrezeptor, also der Ligand, an der Ligandenbindungsdomäne, kann man sich vorstellen, wie so ein kleiner Balken, je stärker der bindet, desto stärker ist auch die Bindung an die DNA, die DNA-Bindungsdomäne. Und desto stärker ist die Transkription. Das heißt, gleich wieder Frage vorweg, kann man gleich vorwegnehmen, kann man ohne anabole Steroide, ohne Testosteron, die gleiche Proteinbiosynthese erreichen wie mit? Ganz klares Nein. Ja? Das heißt, die ganzen Auskünfte, die man sieht, ja, Natural Bodybuilding und so weiter, müssen wir nicht darüber reden. Unsinn. Ja, funktioniert. Das Natural Bodybuilding sind dann die Athleten, die SARMs verwenden oder die irgendwelche, die mit anderen Faktoren arbeiten, aber Natural Bodybuilding, viel Muskelaufbau und funktioniert nicht. Müssen wir nicht darüber diskutieren. Mühsam.
Okay, du hast ja wieder ein bisschen über Entzündungen gesprochen. Darüber hatten wir bereits eine Podcast-Folge, aber ich würde es trotzdem gerne noch ein bisschen hier in die Folge einbauen. Was würdest du da generell empfehlen, was wir dagegen machen können? Weil ich meine, so in der heutigen Zeit, das nimmt ja immer mehr zu.
Ja.
Und also ich kriege auch ohne Ende Nachrichten darüber, Darmprobleme, dies, das. Was würdest du empfehlen, wie man da vorgehen kann?
Es gibt eigentlich drei grundlegende Dinge, die unseren Androgenrezeptor schädigen. Das sind Xenosteroide, Umweltschadstoffe, Chemtrails, Schwermetalle, Amalgamfüllungen zum Beispiel, aber auch Quecksilber aus Impfungen. Dann gibt es einen ganz weiten Teil, den wir nicht gut beeinflussen können. Das sind eben, oder nur teilweise beeinflussen können, das ist die Endotoxinämie. Das sagt der Name schon, Endo, von innen kommen die Toxine, die ME, Blut, die ins Blut gelangen. Also Toxine, die aus unseren Darmbakterien entstehen, die je nachdem, welche Darmbakterien wir natürlich haben, stärker ins Gewicht fallen oder weniger stark. Das heißt, wenn wir uns fehlernähren, das ist natürlich die Frage, was ist Fehlernährung? Das ist eigentlich die Schwierigkeit, wo man ohne ein Mikrobiom oder ohne eine gute Analyse nicht wirklich viel weiterkommt, weil für den einen kann eine Fehlernährung sein, die besten biologischen Vollkornnudeln, weil er Gluten nicht verträgt. Die Gluten führen bei ihm zu einer ständigen Reizung der Darmschleimhaut. Das führt dann zum Leaky Gut. Das Leaky Gut führt zum Leaky Brain. Und am Ende des Tages haben wir einen Patienten oder einen Athleten, der depressiv ist und gar nicht weiß, warum. Sein Psychiater weiß aber auch nicht. Von daher spielt es gar keine Rolle. Ja? Am Endeffekt stehen halt nachher die Psychopharmaka. Tödliche Psychopharmaka, ganz spannendes Buch, kann sich jeder mal anschauen, ist auch öffnet. Tödliche Psychopharmaka, ganz spannend. Auf jeden Fall, entscheidend ist die Tatsache, dass chronische Entzündungen meistens aus dem Darm kommen, von Amalgamfüllungen kommen oder eben, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, von chronisch entzündlichen Zähnen. Hier haben wir sehr häufig Weisheitszähne. Zähne, die extrahiert worden sind, wo man aber irgendein Stück, ein Splitter, ein Fragment vergessen hat. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema, was es für viele ein bisschen unklar erscheint, sind Narben. Zum Beispiel Mandelextraktionsnarben. Jeder, der die Tonsillen herausoperieren hat lassen, das war schon mal der erste Fehler. Insofern macht nicht den zweiten Fehler und lasst diese Narben von einem guten Neuraltherapeuten unterspritzen. Da hat man manchmal wirklich frappante Ergebnisse. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Patienten oder einen Sportler hast, der ständig Nackenschmerzen hat, Kopfschmerzen, ist dir heute eine Tagesordnung, instabile Halswirbelsäule. Du infiltrierst die Mandelextraktionsnarben, die ja schon an sich oftmals durch ihre Verklebungen dafür sorgen, dass fasziale Fehlspannungen entstehen und das führt zu ständig rezidivierenden Blockierungen. Entweder Occiput Atlas, also wir unterscheiden ja die Halswirbelsäule in untere Halswirbelsäule und obere Halswirbelsäule, also Occiput Atlas Axis. Und wenn wir Mandelextraktionsnarben durch eine Tonsillektomie nicht nachbehandeln, haben wir fast immer, ich sehe das jetzt seit 25 Jahren, Störungen der Halswirbelsäulenbiomechanik. Und das ist natürlich wieder massive Konsequenz von Nervus vagus, Verdauungsstörungen und so weiter. Nervus vagus kennst du ja, 10. Hirnnerv, versorgt alle inneren Organe. Wenn also jemand Magenschmerzen hat, chronisch, wenn jemand Bauchspeicheldrüsenprobleme hat, was seine Proteine nicht verdauen kann, Gallenblasenprobleme, die meisten Athleten haben gar nicht genügend Gallensäure in ihrer fettreichen Ernährung, die man ihnen da irgendwo mal empfohlen hat, ja. Low Carb, High Fat. Nee, ganz bestimmt nicht. Wenn ich mir zu wenig Gallensäure bilden kann, dann ist es nicht die Diät für dich. Eine High-Protein-Diät ist ganz bestimmt nicht die Diät für dich, wenn du nicht genügend Magensäuren oder nicht genügend Pankreasenzyme hast, wie zum Beispiel Endo- und Exopeptidasen, Lipasen sind dann Fettspalten, aber sehr viele Athleten haben gar nicht genügend Pankreasenzyme oder haben nicht genügend Magensäure, brauchen aber 250 Gramm Eiweiß, weil das der Coach empfohlen hat. Und das Ergebnis sind die Blähungen. Und die Blähungen führen zu Dünndarmfehlbesiedlung. Und einer der wichtigen Faktoren dieser Dünndarmfehlbesiedlung ist eben die daraus entstehende Endotoxinämie durch metabolische bakterielle Abbauprodukte, zum Beispiel Clostridien. Das heißt, viel Eiweiß, ohne genügend Magensäure zu haben, ohne genügend Pankreasenzyme zu haben, führt zu einer Maldigestion. Mal heißt schlecht. Digestare ist Verdauung. Die Maldigestion führt zu einer Malabsorption. Und die Malabsorption, also die schlechte Aufnahme, führt dazu, dass die Eiweiße im Darm gären, also faulen. Da gibt es dann einige Toxine, die extrem die Leber belasten. Zum Beispiel Cadaverin, sagt der Name schon, Putrescin, Histamin, jeder. Und das belastet die Leber. Ein ganz wichtiges Thema: Wo werden Östrogene abgebaut? In der Leber.
Ja.
Und wenn die Leber nicht richtig funktioniert, oftmals ist es so, was man bei vielen Athleten erkennen kann: Wir brauchen, oder auch bei Hormonverwendern, viele feilschen ja mit dem Gedanken, muss ich da noch einen Aromatase-Inhibitor geben? Muss ich da noch irgendwo mit irgendwelchen Aromatase-Hemmstoffen arbeiten? Ja, wie Letrozol oder Arimidex. Wenn die Leber gut funktioniert und wir nicht zu viel Testosteron verwenden, was ich jedem raten würde. Ich würde nie zu Megadosen von Testosteron wie 1 Gramm pro Woche oder auch nicht so ein 50 Milligramm greifen, weil es ein potenziell aromatisierbares Steroid ist, was eigentlich bei fast allen schon ab 250 Milligramm in einem so starken Maße aromatisiert, dass die weitere Zufuhr über 250 Milligramm die Woche gar keinen Sinn macht. Und der wichtige Punkt: Je höher die Dosierung des Steroids, desto stärker verändert sich die Proteinstruktur, die 12 antiparallelen Alpha-Helices, aus denen unser Androgenrezeptor, das sieht aus wie so eine Tasche, wenn man den nur molekularbiologisch anschaut. Ja, da ist es wie so eine Tasche, wo den Liganden aufnehmen kann. Und der verändert sich. Das heißt, je mehr wir mit hohen Dosierungen, starken Androgenen arbeiten, desto weniger ist die Reaktivität. Das heißt, dass also ständige Zufuhr von Androgenen über den ganzen Tag hinweg verändert die Struktur des Androgenrezeptors. Deswegen, wenn immer möglich, Hormone Replacement Therapie mit einem transdermalen Gel. Ganz wichtig, irgendwo auf behaarte Stellen auftragen. Warum behaarte Stellen? Weil dort haben wir die meiste 5-Alpha-Reduktase. Klar. Und deswegen gehen wir auf Finasterid, ja, damit die Haare wieder wachsen. Ja, mit all den Konsequenzen, aber anderes Thema. Testogel ist meines Erachtens, das klingt nicht sonderlich maskulin, ich weiß, aber hier in dem Moment haben wir es mit einer umgekehrten Relation zu tun. Wenn du maskulin werden willst, dann darfst du nicht zu so viel Testosteron verwenden. Schon gar nicht Testosteron, was den ganzen Tag ein stabiler Wirkstoffspiegel ist. Die größte Katastrophe für den Androgenrezeptor. Der Androgenrezeptor, könnt ihr euch so vorstellen, der braucht nachts eine Pause.
Ja.
Wie viele Männer ein bisschen Pause brauchen von ihren Frauen oder umgekehrt, ja, so ist es auch mit dem Androgenrezeptor. Die ständige Überstimulation, jeden Tag Riesenrad, das bringt den stärksten Mann um. Ja. Genauso wird der Androgenrezeptor durch ständige Stimulation, man nennt es rezeptorvermittelte Endozytose. Ja, die ziehen sich zurück und er wird auch in der Struktur verändern. Deswegen ist wichtig, dass wir einige Faktoren berücksichtigen. Cortisol, es darf keine Entzündung im Körper sein und wenn, dann muss die schleunigst behandelt werden. Wir brauchen einen gesunden Darm, wenn nicht, muss der ebenfalls schleunigst einer suffizienten Therapie zugeführt werden. Und last but not least, wenn wir Androgene zuführen, auch immer die anderen Hormone berücksichtigen. Pregnenolon, Progesteron. Und Progesteron, bitte merkt euch die Dinge, wenn ihr mit Androgen arbeitet und ihr leidet auf einmal unter Angststörungen, unter psychischen Auffälligkeiten wie Depressionen, Stimmungsschwankungen, kognitive Einschränkungen, wie wir es in der Politik so häufig erfahren, Schwierigkeiten, die Erektion vor allem aufrechtzuerhalten, ja, dann denkt an Progesteron.
Du hast ja jetzt mehrmals angesprochen, Progesteron hängt mit Angststörungen zusammen. Könntest du da noch ein bisschen drauf eingehen? Und das nimmt ja auch immer mehr zu
Progesteron
bei den Männern.
wirkt. Progesteron, wie viele Steroide, haben auch Rezeptoren im Gehirn. Und hier wirkt sich das natürlich einmal auf den Gehirnstoffwechsel aus. Es beruhigt das Gehirn auf natürliche Weise, stimuliert das Sättigungsgefühl und vor allem, es wirkt neuroprotektiv. Wie zum Beispiel auch einige SARMs, das SWAT-140, wirkt auch neuroprotektiv, verbessert die Reparatur. Es gibt sogar einige Hinweise darauf, dass wir Progesteron einsetzen können bei Multiple Sklerose. Oder auch bei Krampfanfällen wie epileptischen Anfällen zum Beispiel. Hat man zwar nur im Tierversuch, Menschen ist mir jetzt nicht so viel bekannt, aber es gibt Hinweise darauf, dass Progesteron ähnlich wie zum Beispiel Barbiturate funktioniert und die Übertragung von falschen Impulsen an Nervenzellen verringert. Und natürlich über Dopamin und Serotonin.
Okay, das ist wirklich sehr interessant. Da geht so gut wie keiner drauf ein. Also von meiner Seite aus war es das mit den Fragen. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
Wichtig ist, wenn ihr unter einer chronischen Problematik leidet, wie zum Beispiel einem Hormone Replacement Problem, wo ihr denkt, das könnte die Lösung sein, ja, dann muss man jemanden haben, wo diese Parameter zusammen bestimmt. Und die Schwierigkeit ist das Zusammentragen von diesen vielen Parametern. Der Hausarzt ist hier keine Hilfe, der möchte auch nicht helfen, weil der Hausarzt und auch der Facharzt, ich muss es leider so sagen, ich habe über 10 Jahre Erfahrung in der Apotheke, das sind Verkäufer. Da steht deine Gesundheit nicht im Fokus. Deine Gesundheit steht sowieso nirgendwo im Fokus, ja? Sondern
Nein.
deine Gesundheit kannst nur du selbst durch Information, Wissen. Verschaff dir das Wissen. Lies dich in die Thematik ein. Mach eine Liste, was du beim Arzt erreichen möchtest. Und sieh den Arzt bitte nicht als Gott in Weiß, als Übervater, als omnipotente Vaterfigur, unfehlbar. Ja? Hier wird mehr oder weniger ja, Wasser gepredigt und Wein gesoffen, sondern es geht wirklich darum, der Arzt ist für dich der Dienstleister. Und du musst ihm sagen, was du gerne möchtest und das auch argumentieren können. Schauen Sie, Doktor, heute machen wir es so, wie ich das möchte. Ja, weil letzten Jahre sind wir nicht weitergekommen, also machen wir es mal so, wie ich das möchte. Bestimmen Sie mir bitte diese und jene Werte und dann werden wir weitersehen. Ja, ich kontaktiere Sie dann wieder, wenn ich die Ergebnisse habe. Ja, so muss man auftreten, damit der Arzt auch einen ernst nimmt. Man muss wichtig, ganz wichtig auch für andere chronischen Krankheiten, sprich mit dem Arzt auf Augenhöhe. Und nicht mit kleinlauter Stimme, piepsig, wie ein kleines Mäuschen. Ja, oder
Ja.
Doktor, diese Vanille. Ja, so funktioniert das nicht. Ja. Der Arzt muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Und du musst doch ganz klar, kann man auch mal gern sagen, nein, Herr Doktor, das haben Sie falsch verstanden. Da liegen Sie falsch. Wir machen das jetzt so. Das ist ein wichtiger Rat. Natürlich geht es nicht mit allen, muss man auch sagen. Bei manchen wird man riskieren, dass man rausfliegt. Ja, gut, sei es drum, ist kein Verlust, weil bei dem wäre das sowieso nicht werden können.
Ja, da muss man auf jeden Fall klare Worte sprechen. Da habe ich auch selber Erfahrungen mitmachen müssen und vor allem auch in die Selbstverantwortung gehen.
Eigenverantwortlichkeit. Wissen ist eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Keiner wird bei dir in die Tür klopfen und sagen, kann ich dir helfen, deine Erektionsstörung loszuwerden? Keiner wird zu dir kommen. Civis pacem parabellum. Wer den Frieden will, muss für den Krieg gerüstet sein. Das heißt, ihr müsst euch, wenn ihr Probleme diesbezüglich verspürt, müsst ihr euch A, die richtige Information holen, aber da geht es schon los. Auf YouTube im Bodybuilding findet man da nicht viel. Also ich habe jetzt die letzten 25 Jahre Erfahrung mit 1000 Patienten pro Jahr, kann man sich vorstellen, wie viele Patienten das ungefähr sind in den letzten 25 Jahren. Und ich muss sagen, die Erkenntnisse, die wir im Bodybuilding erfahren, die können wir nicht unbedingt auf den Patienten übertragen, das geht nicht. Das heißt, man braucht beides. Man braucht die Erfahrung mit den Patienten. Daraus kann man dann die Erfahrung auf den Leistungssport übertragen. Aber ihr könnt nicht zu einem leistungssportlichen Bodybuilder gehen, der dann als Coach funktioniert und fragen, wie kriege ich meine Erektion zurück oder wie kriege ich meine Libido zurück? Das funktioniert nicht. Weil
Gut.
das ja nicht Physiologie ist. Bodybuilding ist
Ja.
ja nicht Physiologie. Bodybuilding ist ja so weit weg von Physiologie, wie es noch sein kann. Aber trotzdem ist es natürlich spannend, ist auch interessant. Aber man kann die Erkenntnisse im Bodybuilding, die wir im Hochleistungssport haben, nicht auf das gut funktionieren eines normalen Mannes übertragen. Das geht nicht.
Gut, dann bedanke ich mich mal wieder recht herzlich bei dir, Andreas, damit du, dass du uns dein Wissen geteilt hast. Und
Ich hatte es dann Pascal, hat mich gefreut.
ja,
Viele
mich auch.
Grüße nach Pforzheim, ja.
Ja,
Und
und viele Grüße nach Punta Cana.
ich danke dir. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Du bist bereit, in deine wahre Männlichkeit zu kommen und willst mehr erfahren? Folge uns auf Instagram unter The Classy Man Mentoring und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch.